ARD.
Das ist so einfühlsam, so sprachlich liebevoll und so reich, dass ich diese Geschichte wirklich inhalieren möchte.
Das ist wirklich Weihnachten auf die 12.
So eine Assi-Version vom Zauberberg, so eine Proll-Version.
Markt und Straßen stehen verlassen, sinnend.
Still erleuchtet.
Ja, okay, ich fange nochmal von vorne an.
Eat, Read, Sleep.
Ja, Jan, bist du schon in Adventsstimmung, in Weihnachtsstimmung?
Und wie?
Wirklich?
Und ja, natürlich, natürlich. Für mich ist Advent immer, das beginnt immer am ersten Advent beim Kekseessen mit meinen Eltern.
Ja.
Das machen die schon seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren laden sie ein, die gleichen Menschen, jedes Jahr eine Keksorte mehr.
Ah.
Also hatten wir dieses Jahr großes Jubiläum, 50 Keksorten von Zimtstern über Nürnberger Kuchen, heißen die Nürnberger, keine Ahnung, über Beetmännchen. Also ich bin vollgestopft mit Keksen und absolut in Adventsstimmung.
Also kulinarisches Advent. Ich war am ersten Advent jetzt in Friedrichstadt. Da gibt es eine Grachtenweihnacht mit einer Parade auf so Stand-Up-Paddler. Also der Weihnachtsmann und so ein Weihnachtsengel auf der Gracht. Aber es war toll. Und es war so wild romantisch. Und wir haben in der Remonstrantenkirche gesungen und Gedichte gehört. Also ich bin auch schon so in den literarischen Advent-Vibes.
Ah, und auch in den sportlichen hast du auch Stand-Up-Paddling gemacht?
Nein, als Weihnachtsmann. So weit kommt es noch. Genau. Und jetzt ist man ja im Advent, spüre ich bei mir schon langsam auch in der Überlegungsphase, welches Buch man zu Weihnachten verschenkt. Verschenkst du Bücher zu Weihnachten?
Ich verschenke immer Bücher zu Weihnachten, ja. Und ich möchte auf gar keinen Fall Bücher zu Weihnachten bekommen.
So weit würde ich nicht gehen. Also wenn jemand wirklich denkt, von meinen Freunden, die vielleicht zuhören, das ist ein Buch, das muss Daniel lesen, freue ich mich total.
Ich habe auch schon eins für dich.
Du hast eins für mich,
ja.
Du hast ein Buch geschenkt.
Ein
wir schenken uns was, wir wollten uns da nichts schenken.
Ja, aber ich habe es gesehen und habe gedacht, das ist was für Daniel, das muss ich ihm schenken.
Ich bin gespannt und wir haben euch jedenfalls heute wieder einige Bücher mitgebracht, sogar mehr als sonst. Und wir, das sind Daniel Kaiser
und Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk, bei NDR Kultur. Und ja, wir lieben nicht nur den Advent, sondern wir lieben vor allem auch das Lesen. Das Lesen quer durch alle Genres.
Und Lesen geht ja auch durch den Magen. Und deshalb gibt es auch heute in dieser Folge zu Beginn etwas zu essen mit Buchbezug.
Die literarische Vorspeise.
Jan, ich habe was richtig Weihnachtliches mitgebracht, also auf den zweiten Blick, sag ich mal.
Keine Plätzchen.
Keine Plätzchen und man erkennt das weihnachtlich, ich habe noch ein bisschen Zimt rüber gestreut.
Ja, man sieht, ich glaube, das könnte ein Stern sein. Also es ist eine Schale mit Milchreis,
Weihnachtsgrütze.
Weihnachten, klar, warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Es ist eine Schale mit Weihnachtsgrütze, die ein bisschen wie Milchreis aussieht. Und da drin liegen so 4 Orangenschnitze, die ein bisschen angeordnet sind. Man könnte sagen, wie ein Stern.
Wie ein Stern. Dann ist es ja genauso aufgegangen, was ich geplant habe. Man kann ja für alles Weihnachts packen, denn es ist eben Weihnachtslachs, Weihnachtsgrütze.
Ich nehme mal den Weihnachtslöffel und probiere hier diesen Weihnachtszimt, der oben drauf liegt.
Und das ist aus der Welt von Astrid Lindgren aus Schweden. Also eine Weihnacht wie bei Astrid Lindgren. Früher war da Grütze die häufigste Nachspeise an Weihnachten. Und ich habe dir jetzt mal die Nachtischvariation Reis à la Malta heißt das mitgebracht.
Malta.
Also Milchreis. Und da ist auch noch ordentlich Sahne untergehoben. Also für die Feiertage. Wie ist es denn so?
Also Malta hätte ich jetzt nicht erkannt, geschmacklich, muss ich sagen.
Naja, das ist, glaube ich, wegen der Orangen.
Ich weiß auch gar nicht, wie Malta schmeckt, ehrlicherweise.
Ich glaube, das sind die Orangen. Ich glaube, das ist so gedacht, damit man so ein bisschen was exotisch-südländisches hat. Und schau mal, das habe ich aus diesem Kochbuch hier. So schmeckt mein Weihnachten. Astrid Lindgrens Kochbuch. Und das sind wunderbare Erinnerungen an das Leben von Astrid Lindgren, auch von Verwandten. Das sind Auszüge aus Geschichten. Wunderbare Bilder von Gerichten und Rezepte.
Da war gerade eine Weihnachtsbratwurst. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, das klingt so, als ob du die lieber gehabt hättest.
Nein.
Ja, ja, ja.
Das schmeckt hier sehr lecker. Sehr,
also schau dir mal die Länge dieses Rezepts an, denn da hätte ich, glaube ich, jetzt noch
kochen.
Ja, das geht über eine ganze Seite. Also es sind auch wirklich ausgefeilte Rezepte und es ist wunderbar geschrieben. Also einmal eintauchen wirklich in die authentische Weihnachtswelt Astrid Lindgrens. Man sieht da zum Beispiel ihren Weihnachtsbaum. Da fühle ich mich erinnert an Weihnachten bei meiner alten Freundin, Schulfreundin Nicole Schwedler. Die hatte eine schwedisch-finnische Mutter. Und die hatten exakt diesen Weihnachtsbaum. Ich hatte einen totalen Erinnerungsflash, als ich diese Seite gesehen hatte. Also einerseits das authentische Astrid Lindgren-Weihnachten und dann sozusagen das Bullabü-Weihnachten aus den Geschichten.
Und ich habe hier was entdeckt in der Weihnachtsgrütze.
Nämlich?
Kann man da drauf beißen?
Da kannst du drauf beißen. Ich hoffe, es war das, was ich dachte, dass es ist.
Es schmeckt. Es war eine Mandel.
Exakt, das ist eine Mandel, denn manchmal wurde in dieser Weihnachtsgrütze so als Spiel eine Mandel versteckt. Und der sie bekommen hat, der hatte dann besonders viel Glück. Also ich. Das Mandelfinden, ich sag's für wahr, bringt Geldregen für mich das ganze Jahr.
Ja, das ist ja, super.
Ja, ehrlich gesagt habe ich in alle drei Portionen heute eine Mandel getan, weil ich nicht wusste, wer welche Schale bekommt. Und ich wollte dir dieses Glückserlebnis nicht vorenthalten.
Na und toll, da denkt man hat Glück und Daniel nimmt's zurück.
Guck mal, apropos Gedicht. Also wir sind schon in den lyrischen Vibes für heute. Weihnachten in Bullerbü, da taucht dieser Gries, da tauchen diese Mandeln auch auf. Mhm. Wir reimten auch zur Grütze. Lasse reimte, die Mandel brach in der Mitte genau. Agda wird sicher bald Oskars Frau. Ist das nicht gut gereimt? Nur Agda fand es nicht gut. Also das ist tatsächlich so eine schöne Weihnachtsgeschichte, eine Weihnachtsmahlzeit. Und ich dachte, das passt für heute. Und in diesem Buch sind auch ganz tolle Basteltipps drin für Christbaumschmuck. Aha. Und ich muss sagen, also Katharina, dieses Buch und ich dürfen niemals in einem Raum gemeinsam sein, sonst wird mich Katharina verpflichten wieder zu irgendwelchen Basteltätigkeiten.
Ja, das schreit doch nach einer Weihnachtschallenge.
Das Weihnachtskochbuch aus der Welt von Astrid Lindgren ist bei Oettinger erschienen für 25 Euro. Das Buch, das wir beide gemeinsam gelesen haben, unser Bestseller, hat nicht so viel Weihnachtliches.
Nein.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben gelesen Ein anderes Leben von Caroline Peters. Und Caroline Peters kannte man bislang vor allem als Schauspielerin. Sie war die Kommissarin Sophie Haas in Mord mit Aussicht, die aus Köln in ein kleines Dorf in der Eifel versetzt wurde. Und jetzt hat sie also ihren ersten Roman geschrieben, eine Familiengeschichte. Und es ist eine sehr spezielle Familie. Ich sag mal, Patchwork wäre hier eindeutig untertrieben bei dem, was da zusammengewürfelt ist. Denn Hannah, so erinnert sich die Ich-Erzählerin, eine der Töchter, Hannah hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit jedem ihrer Studienfreunde ein Kind zu bekommen und ihn auch zwischendrin zu heiraten. Und so treffen sich dann am Grab von Boff, das ist der Vater der Ich-Erzählerin, eben auch ihre Schwestern, Laura und Lotta, mit ihren Vätern, Klaus und Roberto, und mit ihren Männern und mit ihren Kindern. Also eine große Familie, durch einen Trauerfall zunächst vereint. Was aber auch alle vereint, das sind Familienanekdoten, die sie sich erzählen, die als Erinnerung wiederkommen, bei denen jede Schwester darauf aus ist, dass ihr Vater doch bitte am besten wegkommt. Und was alle auch vereint und verbindet, ist natürlich die gemeinsame Mutter, eben Hannah. Hannah ist schon vor längerer Zeit gestorben, aber zu ihr kehren die Gedanken der Erzählerin immer wieder zurück. Wie sie anders war als andere Mütter, wie sie für Gedichte schwärmte, wie sie für russische Kultur schwärmte, aber auch für lange Gespräche an der Tankstelle und für ausgefallenes Essen, die Töchter aber hin und wieder doch darüber vergessen hat. Also eine Art Liebeserklärung an eine ungewöhnliche Mutterfigur. Daniel, ist denn bei dir trotzdem ein weihnachtliches Familiengefühl aufgekommen beim Lesen dieses Buches?
Überhaupt nicht, nur so eine weihnachtliche Schläfrigkeit vielleicht. Also ich hatte erstmal unglaubliche Mühe, reinzukommen. Ich musste wirklich mehrmals ansetzen und mich richtig zwingen, weiterzulesen. So viele Namen, so viele Spitznamen. Auf der ersten Seite habe ich 6 Namen gezählt und es gibt noch mehr Personen. Da werden alle aufgezählt in allen Verwandtschaftsverhältnissen. Und bis zum Schluss habe ich Lotte und Laura, die beiden Schwestern, nicht auseinanderhalten können. Und woran liegt das? Weil sie blass geblieben sind, weil sie Pappkameraden geblieben sind, weil sie Staffage und Chargen geblieben sind, dieser Familienaufstellung. Ich habe mich gefragt, worum geht es eigentlich? Du hast schon gesagt, es ist ja mehr als eine Patchwork-Familie. Eine Frau mit diesen 3 Männern aus der Clique damals in Heidelberg, alle 3 waren Lexikonverkäufer, auch eine ganz schräge Geschichte. Und diese Familienkonstellation ist ja erstmal Lichtjahre von dem entfernt, was ich in meiner Umgebung an Familien Möglichkeiten wahrnehme. Das kann ja trotzdem ganz spannend sein, aber es bleibt alles so an der Oberfläche. Könnte ja ganz spannend sein. Wie gehen die Geschwister, wie gehen die Schwestern miteinander um? Wie ist das mit der Konkurrenz? Wie ist das mit dem Neid? Aber es bleibt alles an der Oberfläche. Es bleibt im Trivialen. Also wer sitzt vorne bei Papa im Auto? Wer darf das? Und auf dieser Ebene bleibt das. Und es liest sich so ein bisschen wie so ein autobiografischer Blick. Ich habe immer gedacht, das ist so ein autobiografischer Roman. Es ist eine Aneinanderreihung von Familienanekdoten. Und ich fand es wahnsinnig langweilig. Also wirklich. Und kaum witzig.
Ja, ich habe mich auch schwer getan, dieses Buch zusammenzufassen, weil tatsächlich die Frage im Raum steht, worum geht es eigentlich? Um wen geht es eigentlich? Wir sind da ja zu Beginn am Grab von Boff und man würde denken, Boff, Er schreibt sich B-O-W und ich habe auch lange gedacht, er würde sich anders aussprechen, aber das wird dann später aufgelöst, dass es irgendetwas mit Russland zu tun hat und deswegen ist Bow wohl die richtige Aussprache. Aber der bleibt tatsächlich auch sehr blass, um ihn geht es gar nicht. Es geht um Hannah und die wird gerade im zweiten Teil, die Mutter, dann doch etwas greifbarer. Also man muss sich reinlesen und irgendwann... Teil 2, da ist das Begräbnis vorbei und die Ich-Erzählerin kehrt zurück in ihre Wohnung. Da geht es dann plötzlich nur noch um die Mutter. Und da entsteht so etwas wie eine Geschichte, der man folgen kann, finde ich. Da werden auch Probleme aufgezeigt, die Hannah als Frau in den 50ern und 60ern hatte. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, das könnte ein Buch werden, was ich vielleicht weiterlesen möchte. Aber es hat wirklich lange gedauert, weil auch so viele, du hast es gesagt, so viele Anekdoten da sind, die aber irgendwie auch unglaubwürdig sind. Ein Beispiel, die Familie flüchtet, Ostpreußen glaube ich, oder zumindest Ostgebiete und die Russen rücken näher, sie flüchten. Sie fahren mit dem Auto und zwar mit dem Käfer. Und ich bin schon beim, wir fahren mit dem Auto und gucken in der Rückscheibe, wie wir den Hof hinter uns lassen, skeptisch geworden. Als es dann später ein Käfer ist, war ich ganz raus, das kann ja gar nicht sein. Muss es auch nicht. An einer Stelle macht das Caroline Peters ziemlich deutlich, da wird lang und breit etwas erzählt, was Hannah getan hat und dann sagt sie: Ich antwortete nicht, damals nicht, auch jetzt nicht in der Erinnerung, denn es gab diesen Moment nicht. Hannah hat das nie gesagt. Und das hat mich so irritiert. Da werden Sachen behauptet und im nächsten Moment zurückgenommen. Man weiß also nie, stimmt etwas, stimmt es nicht. Und dadurch bleiben die Figuren, glaube ich, auch so blass, weil man ja nie weiß, ist das jetzt wirklich Hannah? In der nächsten Szene ist sie eine komplett andere Hannah. Und dann tauchen Laura und Lotte auf, die auch immer anders sind und es war schon herausfordernd.
Ich habe mir diese Stelle auch angestrichen, weil ich dachte, mich interessieren kaum die Dinge, die da wirklich passiert sind. Kannst du dir vorstellen, wie es mir mit den Dingen geht, die denn tatsächlich nicht passiert sind? Also die Fiktion.
Ja, die könnten ja spannend sein.
Und es geht eher darum, dass Erinnerung eben eine Fiktion ist. Das sagt sie auch mehr als einmal und walzt es sehr ausführlich aus, dass diese Familiengeschichten sich zu einem fiktiven Kanon verfestigen. Ein Fiktionspuzzle, schreibt sie, eine Familienfiktion. Erinnerungen sind fahrig und löchrig wie Schweizer Käse. Das Gehirn nimmt nicht alles auf, was wirklich geschieht, sondern bastelt, rechnet und antizipiert. Und darum geht es, also das spielt sie so wirklich einmal komplett durch in ihrem Buch.
Genau, und das könnte ja eine richtig spannende Geschichte werden.
Stimmt, aber es wird nicht zur Geschichte. Und ich glaube, ich habe auch dieses Greifbare, es wird dann stärker und dichter und atmosphärischer, wenn sie sozusagen von der Patchwork-Familie die Kamera fahrt, wenn das so einen Zoom gibt auf die Mutter-Tochter-Beziehung. Und ich glaube, das hätte ein gutes Buch werden können. Also diese Beziehung, diese Fallhöhe mit dieser Mutter, die dann nachher psychisch krank wird, diese Liebe, diese Verachtung, diese problematische Beziehung zwischen den beiden. Aber bei mir hängen geblieben sind wirklich die Aneinanderreihung von Familienanekdoten, die in der Familie, wenn man sie erlebt, witzig und sinnstiftend sind. Zum Beispiel hinter dem Spitznamen Bow für den Vater. Da hätte ich mir als naiver Leser gewünscht, dass das ein Schlüsselmoment ist. So ein Schlüssel für den Roman. Warum heißt der Bow? Und dann kommt es raus, kleiner Spoiler, weil Bow mal besoffen in Moskau versucht hat, Russisch nachzubrabbeln. Biff, Bow, Buff. Und das ist es. Und das trägt nicht für einen Roman. Und ich frage mich, für wen ist das was?
Ja, ich glaube, es ist eben wirklich dieses Gefühl, was man auch Weihnachten kennt. Man sitzt beisammen und jeder erzählt dieselben Geschichten. Und wir werden auch dieses Jahr wieder drüber lachen, weil es bei uns wirklich schöne Geschichten sind. Aber wenn Gäste da sind, die haben wir manchmal, dann gucken die doch auch etwas merkwürdig und sind vielleicht so beim siebten Mal irgendwann auch dabei. Es gibt doch ein paar ganz schöne Beschreibungen. Was ich mir notiert habe, ist zum Beispiel dieses Prinzip, dass die Töchter immer ans Buffet gingen und man versuchte nur so viel zu essen, dass es nicht auffällt. Und das kenne ich auch. Und das ist vielleicht der Moment, weißt du, wenn man dann doch was wiedererkennt, dann gibt es immer diese kleinen Blitzmomente, wo man denkt, ach, was für eine schöne Anekdote. Dass ich zum Beispiel auch beim Kekseessen bei meinen Eltern immer versuche, so viel Kekse zu essen, dass nicht auffällt, dass ich schon welche gegessen habe, weil der Teller dann noch unberührt aussieht. Und das tun sie ja beim Buffet und das ist alles ganz witzig beschrieben. Aber ja, wahrscheinlich ist es etwas, was für die Freunde und Familie von Caroline Peters etwas sehr Unterhaltsames ist. Was, glaube ich, auch für sie selber wichtig war, das zu schreiben. Ich habe schon das Gefühl, dass es eine Art Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte ist. Insofern aller Ehren wert, dass sie das geschrieben hat. Aber es ist wirklich schon herausfordernd, sich da reinzulesen. Da gibt es unterhaltsamere Familiengeschichten.
Und für wen ist das was? Ich habe so gedacht, wirklich der zweite Teil könnte für Menschen etwas sein, die sich für Mutter-Töchter Beziehungen, ihrer Komplexität interessieren. Und so eine Extremversion einer Mutter-Tochter-Beziehung findet man hier erzählt. Nicht sehr gut erzählt, aber man findet sie hier erzählt.
Ja, es gibt schon immer einzelne schöne Sätze, aber komm, wir können... genau. Ja, vielleicht auch noch, wer sich für Frauenschicksale in den 50ern und 60ern interessiert. Da gibt es dann auch am Ende diese selbstbewusste Lebenslustige, die sagt, ich mache mein eigenes Ding, ich habe dann eben 3 Kinder von 3 Männern und komme damit schon klar, dass das irgendwann dann in dieser engstirnigen Bundesrepublik doch nicht aufgeht. Aber auch das bleibt an der Oberfläche. Also ich glaube, wir können noch viele, viele Runden drehen.
Wir versuchen immer, einen Ansatz zu finden, dass etwas Schönes ist, und wir finden es nicht. Ja, ein anderes Leben, Caroline Peters, 240 Seiten bei Rowohlt erschienen für 23 €. Und es gibt auch ein Hörbuch von ihr eingelesen.
Zum Glück haben wir ja auch noch ein paar andere Bücher dabei. Und zwar etwas, was vom Titel sogar ganz ähnlich passt. Als hättest du es dafür ausgesucht.
Als hätte ich es ausgesucht. Ich sag mal, ole, 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 die Ewald Ahrens Fankurve stimmt wieder Fangesänge an. 2 Leben heißt das Buch, das ich mitgebracht habe. Es ist ein so wunderbares Buch. Schau mal, ich hab's hier. Allein das Cover, eine wunderschöne Landszene, so ein Garten mit einer Kuh.
Was ist das für ein Baum?
Ja, also, ich bin Stadtkind, das weiß ich doch nicht. Was weißt du das? So ein Baum in Blüte.
Ja.
Naja, irgendwo in Süddeutschland. Und eine Kuh ist da vorne links noch drauf zu sehen. Also Landidylle. Und es ist wirklich ein wunderbares Buch. Und ich musste lachen, ich musste auch ein bisschen weinen. Und das Buch spielt Anfang der 70er Jahre in Süddeutschland, in Franken, auf dem Dorf. Und Roberta, ein junges Mädchen, hat eine Schneiderlehre in der Stadt gemacht und kommt jetzt zurück zu ihrer Familie ins Dorf. Ich lese mal vor. So, bist auch wieder da? Die Begrüßung gestern Abend, als die Eltern vom Feld kamen, ohne Überraschung und ohne Freude. Als wäre sie nur beim Arzt gewesen oder in der Schule und nicht 3 Jahre fort in der Stadt. Ja, so war das hier. Bei ihnen gab man sich die Hand zum Abschied, aber nicht beim Wiederkommen. Gut, dass du wieder da bist. Zum Rübenhacken. Ja, also sie ist die einzige Tochter eines Landwirts und sie ist sofort wieder drin im Rhythmus und will eigentlich raus aus dem Dorf. Und sie will eigentlich Karriere in der Modewelt machen. Sie träumt von Paris. Und sie verliebt sich dann im Dorf in ihren Kinderfreund Wilhelm, das ist der Pfarrersohn. Und die andere Geschichte ist Wilhelms Mutter, die Pfarrfrau, die Frau Pfarrer Gertrud. Die kommt eigentlich aus Hamburg und sitzt hier in diesem fränkischen Kaff und sie hasst es. Schon seit Jahren, Jahrzehnten sitzt sie da. Der Pastor, ihr Mann, ist so ein introvertierter Typ, ein bisschen langweilig. Das Haus zu Hause ist immer kalt. Der Kirchenvorstand, alles Bauern, schimpft sie, genehmigt keine neue Heizung. Das Leben ist so langweilig und so karg. Und diese beiden Frauen versuchen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, 2 Leben. Sich in dieser Zeit an diesem Ort selbst zu behaupten, ihren Weg zu finden, aus diesen Zwängen, aus der Familie, aus einer unglücklichen Ehe, aus einer gesellschaftlichen Etikette, aus Moralvorstellungen in den 70ern auszubrechen, was Eigenes zu finden. Es geht um eine Sehnsucht nach Freiheit. Und das ist so einfühlsam, so sprachlich liebevoll und so reich, dass ich diese Geschichte wirklich, wie bei Ahrens, geht's mir ja immer so, inhalieren möchte. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und es passiert einiges. Also ich habe dieses Buch wirklich wahnsinnig gern gelesen.
Ich muss jetzt was gestehen, das war mein erstes Buch von Ewald Ahrens.
Okay, ja.
Ich kannte also noch gar nicht die anderen und ich kenne eure große Begeisterung für alte
Katharina
Sorten.
Katharina ist ja mal zurückhaltend manchmal, genau.
Und ich gestehe, ich habe mich etwas schwer getan reinzukommen. Es ist auch eine besondere Sprache, eine karge Sprache, was ja völlig Sinn ergibt. Also der Roman spielt auf dem Dorf und es muss diese Sprache sein. Und dann nimmt es Fahrt auf. Und dann war ich tatsächlich auch drin in diesen Lebensgeschichten, dass man sieht, was in diesem Dorf mit seinen Geheimnissen alles stattfindet, was in der Kindheit alles auch noch an Strenge, an Gefahren, an Verboten lauerte. Es gibt so eine Szene, da finden sie eine Leiche. Und ich hatte Stephen King-Vibes, wo ich dachte, Mensch, da sind sie in diesem alten Steinbruch und da hängt eine. Aber sie dürfen es nicht erzählen, weil sie dann ja Ärger kriegen, weil die Eltern ihnen das verboten haben. Also dieses magisch, düster, mystische, was da auftauchte, fand ich unglaublich stark. Und dann aber eben auch diese beiden unterschiedlichen Lebensgeschichten, vor allem Gertrud, die hat es mir doch sehr angetan, die Pfarrersfrau, die da sitzt und das einfach alles so, so schrecklich findet und versucht irgendwie klarzukommen. Das ist ein toller Charakter auf jeden Fall.
Also karg, das Attribut würde mir jetzt bei Ewald Ahrens und hier auch nicht einfallen. Er beschreibt doch sehr üppig und sehr sinnlich die Düfte, die Geräusche, die Bilder auf dem Land und das Leben auf dem Land. Die Dialoge sind oft karg bei dem Bauerslüt, so, ne? Aber sonst ist das schon sehr, sehr dicht und sehr atmosphärisch doch geschrieben.
Ja, das mag sein. Also es kommt dann. Vielleicht waren es tatsächlich am Anfang hauptsächlich die Gespräche, die ich vermisst habe. Na klar, du hast recht. Roberta kommt an und wir sind mit allen Sinnen dabei auf diesem Land und wir riechen Bäume.
Genau, der Wind kam vom Hügel herab und brachte den Duft von Gras mit. In der Stadt, wenn sie die Rasen mähten, roch es manchmal so ähnlich, aber es war nur wie eine müde Erinnerung an diesen kraftvollen und zugleich lichten Geruch, der Frühling hieß. Man sollte ein Kleid aus diesem Duft machen können. Also es ist ja schon fast
Das ist nicht karg, du hast vollkommen recht. Vielleicht sind es dann doch die Gespräche, die sich mir eingebrannt haben. Genau. Nein, das ist natürlich unglaublich viel Atmosphäre und da ist man dann, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man das mit allen Sinnen auch mitnehmen, wie Roberta da wiederkommt und gerade auch dieser Stadt-Land-Kontrast. Ja, ja. Also, und auf jeden Fall, auch hier geht es ja um Frauenschicksale im 20. Jahrhundert und man ist viel stärker bei ihnen. Man fühlt viel stärker mit, was für Leben da nicht gelebt wurden, was für Möglichkeiten es gegeben hätte. Und dann, wir wollen ja nicht spoilern, was dann alles plötzlich noch passiert und diese essentiellen Fragen gestellt werden müssen. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Was bin ich bereit aufzugeben? Das ist schon toll. Ja.
Am Ende sind diese zwei Leben von Roberta und Gertrud so parallel konstruiert, ich verrate jetzt nicht wie, die sind so parallel konstruiert, dass man so denkt, ja, das hätte jetzt auch gar nicht Not getan, aber es hat halt alles für mich, was so ein Ewald Ahrens braucht. Also wirklich, wie der schreibt, ganz toll. Ich weine nicht oft bei Büchern, aber da musste ich jetzt wieder mal weinen, weil da passiert nämlich an einer Stelle, also stirbt jemand. Und da war ich doch so angerührt und da habe ich nochmal so gedacht, da schreibt jemand ein Buch und diesen Menschen gibt's ja gar nicht wirklich. Das ist nur eine fiktive Figur. Und ich bin trotzdem bei dessen Tod oder bei deren Tod, wir verraten ja nicht, wer es ist, so angerührt, dass es mich wirklich dann auch hinreißt. Alles, was ein Ahrens haben sollte, zwei Leben, bei Dumont erschienen, 368 Seiten für 25 €. Und auch hier gibt es ein Hörbuch von Ulrike Kapfer eingesprochen. Und von einem Frühsommerroman aus Franken kommen wir jetzt zu etwas in tödlichen Weihnachtlichen.
Ja, ich dachte, wenn wir schon eine Nikolaus-Weihnachtsfolge haben, muss ich ja auch was möglichst Weihnachtliches mitbringen. Allerdings ist es etwas für Menschen, die möglicherweise Weihnachten nicht ganz so gern haben. Für die es eben nicht der heimelige Glühweinduft ist mit den Glöckchen, die klingeln und alle freuen sich auf die Geschenke und silbernes Lamettas da, sondern die schon denken, oh je, Familie, das wird wieder Streit geben. Oh je, Stress, wo kriege ich die ganzen Geschenke her? Oder oh nein, nicht schon wieder Last Christmas im Radio. Ich kann es jetzt schon nicht mehr hören und es ist erst der 2. Dezember. Also für alle, die vielleicht Weihnachten ein bisschen skeptischer gegenüber eingestellt sind. Es heißt, oh du schreckliche, ein garstiger Weihnachtskanon. Es sind unterschiedliche Geschichten, denen gleich eben dieses Motto vorweggestellt ist, wer zu Weihnachten nicht streitet, versäumt die beste Zeit dafür. Das hat Daniel Glattauer gesagt. Und er hat auch eine Geschichte zu diesem Buch beigesteuert, wo er all diese Möglichkeiten des Streits aufzählt. Das beginnt mit der Vorweihnachtskrise, der Weihnachtskrise, die dann kommt und natürlich auch der Nachweihnachtskrise. Es gibt aber zum Beispiel auch den Karpfenstreit. Am Ende wird niemand diesen Karpfen essen. Und den Bedienungsanleitungsstreit, wenn der frisch geschenkte Dampfgarer jetzt endlich ausprobiert werden soll. Da sagt dann Glattauer, bei normalem Verlauf eines weihnachtsfamiliären Massenstudiums der Dampfgarologie unter Verwendung der in 5. Übersetzung unsanft im Deutschen gelandeten Gebrauchsanleitung wechselt das Gerät nach einer Stunde den Besitzer und kehrt aus den Händen des traumatisierten Beschenkten in jene des schikanösen Spenders zurück. Danach ist der Abend gelaufen. Also auch diese Bedienungsanleitungssprache greift er da ganz wunderbar auf. Dann gibt es eine sehr, sehr böse Geschichte von David Sedaris. Den haben wir ja auch schon einmal in einer Folge vorgestellt. Weihnachten heißt Schenken, heißt die Geschichte. Und da überbieten sich zwei Paare an Großzügigkeit, aber eben nur aus dem Hass auf die anderen heraus. Sie ertragen nicht, dass die Nachbarn großzügiger sind. Und das geht dann so weit, dass sie am Ende sogar ihre Organe verschenken, ihre eigenen Kinder verschenken, nur damit die anderen auf den Partys in der Gegend nicht besser dastehen. Es gibt etwas ganz Großartiges von John Updike, die 12 Schrecken der Weihnacht, wo er die Weihnachtsgeschichte oder die Weihnachtstradition mit der Realität ein bisschen spiegelt. Warum nehmen diese Wichtelmänner, schreibt er, ausbeuterische Arbeitsbedingungen hin in einer Gegend, die zu den trostlosesten der ganzen Welt gehören muss? Und da dreut dann schon die Revolution der Wichtelmänner am Horizont. Und meine Lieblingsgeschichte, die muss ich auch noch erzählen, von einem Autor, den ich eigentlich gar nicht kannte, Robert Benchley. Der ist eigentlich auch Schauspieler, hat aber ein Buch oder schreibt auch Bücher. Richtiges Weihnachten nach altem Brauch. Und da schickt er eine Familie nach East Russet in Vermont. Und dorthin, wo es noch so richtig kalt ist und wo Weihnachten nach altem Brauch gefeiert werden kann. Aber es ist doch ziemlich, ziemlich furchtbar, weil viel zu kalt, viel zu langweilig, es gibt ja keinen Strom. Auf der Schlittenfahrt geht dann schon mal das jüngste Kind verloren, aber das wird den Weg sicher schon finden. Und der Zug kommt natürlich nicht. Ich als Bahnfahrer habe sehr geschmunzelt über die Szene. Unterdessen ist ein Zug oder sonst was eingetroffen, der den Regionalzug abwartet. Das lässt ihnen genug Zeit, um ihren kleinen Jungen in die Schule zu schicken, wo er die dritte Klasse abschließt. Also viele lustige, nachdenkliche, garstige Geschichten. Ich habe das sehr genossen.
Jan, wir sind so unterschiedlich und wir lesen erkennbar so unterschiedlich. Alle die Geschichten aus dem Buch, die du gut fandst, fand ich irgendwie nicht so gut. Aber ich habe zwei andere. Richtig cool fand ich T.C. Boyles Geschichte über so einen jungen Kerl, der Beat-Typ ist und am Heiligen Abend Jack Kerouac aufsucht, diesen Beat-Poeten, den Weltbekannten. Und ganz toll fand ich Ihr Kinderlein Koksit von Marcel Huwiler. Das war lustig. Darüber, wie so eine Kokslieferung aus der Stadt in so einem Kaff landet, nämlich in Weihnachtsbaumkugeln versteckt und dann das Dorf Grittibach aufmischt. Das fand ich, also die beiden Geschichten habe ich sofort in meinen Weihnachtskanon übernommen. Aber ich habe so den Eindruck gehabt, also John Updike, das fand ich so ein bisschen, also das mit diesen Arbeitselfen, die ausgebeutet werden, das habe ich irgendwie schon 100 Mal gehört und gelesen. Das fand ich schon, da habe ich mich schon müde geschmunzelt. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, bei manchen, bei den großen Namen, David Sedaris, dieses Überbietungsweihnachten, das war so drüber, das hat mich total befremdet, also auch für eine Satire. Ich hatte so den Eindruck, die Größe der Namen korrespondieren nicht immer mit der Qualität der Geschichten. Also, dass die stärksten Geschichten, fand ich, waren jetzt nicht von den bekanntesten Namen aus diesem Buch. Aber es waren ganz schöne, nette Impulse, auch so nicht unbedingt für Weihnachtshasser, aber für so Weihnachtsschmunzler doch mit dabei.
Aber immerhin, ich meine, ein Buch mit Geschichten, die sowohl, wo sowohl du als auch ich Geschichten finden, und ich wette, Katharina hätte auch eine gefunden, das ist doch für jeden was. Und dass sich einige Sachen wiederholen, es heißt ja auch alle Jahre wieder. Also manchmal muss man auch dieselben Witze nochmal.
Genau, man lacht ja auch über dieselben Familiengeschichten immer wieder unterm Weihnachtsbaum.
Odo Schreckliche, also ein garstiger Weihnachtskanon. Felix Jakob hat ihn zusammengestellt, 160 Seiten, im Kanon Verlag erschienen, kostet 18 Euro mit eben Geschichten von Updike, T.C. Boyle, Jan Weiler, Martin Suter und vielen anderen.
Es kann ja ein Symptom sein, dass du ausgerechnet dieses Buch mitbringst. Hast du sowas Grinchhaftes in dir, also ein Weihnachtshasser-Gen?
Oh je, wirklich so?
Nein, na, ich meine, wenn du so ein Buch hier mitbringst, du hättest ja irgendwie heimelige Geschichten zur Weihnachtszeit mit Engeln, mit pausbäckigen Engeln mitbringen können und mit Schneefall und Frau Holle und, oder?
Ja, ich mag Weihnachten sehr, aber ich mag es auch, eine gewisse ironische Distanz dazu zu haben, dass man das jetzt alles auch nicht so ernst nehmen muss. Also, ich mag Weihnachtstradition, aber ich finde es wichtig, dass man sie nicht zu ernst nimmt und damit im Zweifel auch mal brechen darf. Insofern habe ich diese Geschichten schon auch schmunzelnd gelesen, aber natürlich werde ich nicht Weihnachten ignorieren, wie dies die Familie bei Martin Suter tut, sondern ich werde Weihnachten feiern und ich werde, ja, alles mitnehmen, was ich an Traditionen und Bräuchen vorher noch kriegen kann.
Alles mitnehmen und alle Kekse bei deinen Eltern, die du mitnehmen kannst. Ich finde auch, Weihnachten ist so ein großes Fest, so ein schönes Fest. Das kann es auch mal vertragen, dass man sich dran reibt, dass man sich ein bisschen drüber lustig macht und dass man es auch ironisch bricht.
Ja, anders erträgt man es ja nicht, weil sonst kommt wirklich der große Streit irgendwann am Weihnachtstisch. Und wenn man aber von vornherein weiß, es wird kommen und wir werden auch diesen Streit nicht so ernst nehmen, den Bedienungsanleitungsstreit oder was immer da kommt, dann kann man sich fast schon wieder darauf freuen, dass es Streit gibt.
Wir haben in dieser vorweihnachtlichen Adventsfolge besonders viele Bücher mit. Und wir haben jetzt ein Buch mitgebracht, noch zusätzlich, das gerade besonders heiß diskutiert wird. Und wir brauchen eigentlich so ein CNN-Bett, so Idris Lieb aktuell, sowas in diese Richtung. Die Thomas-Mann-Gesellschaften haben gerade Baldrian in Griffweite, denn Heinz Strunk hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Zauberberg 2. Ein frecher Move, natürlich. Wie in Thomas Manns Meisterwerk, gerade 100 Jahre alt geworden, fährt ein Mann aus Hamburg in ein Sanatorium. Nicht nach Davos in die Schweiz, sondern in die Einöde von Mecklenburg. Und der Typ heißt Jonas Heidbrink. Ein ganz erfolgreicher Mann, hatte so eine Start-up-Idee, hat das Ding dann verkauft und muss jetzt nie wieder arbeiten. Aber psychisch geht's ihm mies. Und so weist er sich selbst in dieses Sanatorium ein, das so schlosshaft in der mecklenburgischen Ebene thront und nimmt teil am Leben und am Leiden im Sanatorium. Gesundheitliche Veränderungen an ihm nimmt er wahr und auch plötzlich Finanzprobleme des Sanatoriums. Und dieses Ganze ist geschrieben in diesem üblichen Heinz-Strunk-Sound. Die einen, die kochen jetzt und sprechen von Schund, also die Gralshüter des Thomas-Mann-Erbes. Und die anderen sprechen von einem Meisterwerk. Jan, wie viel Zauberberg steckt denn deiner Meinung nach in diesem Strunk?
Also es ist weder Schund noch ein Meisterwerk, um das gleich mal vorwegzuschicken. Ich finde, dass das Problem ist tatsächlich diese Überhöhung möglicherweise, dass da Zauberberg 2 draufsteht. Und man denkt, auch gerade jetzt erschienen, 100 Jahre Zauberberg, das muss ja damit zusammenhängen. Und nein, das tut es nicht. Es gibt am Ende ein Kapitel, Kirgisenträume, da sind ganz viele Zitate aus dem Zauberberg von Thomas Mann reingebaut. Und das wirkt so ein bisschen wie so ein Alibi, dass jetzt doch noch viel Zauberberg reinkommt, der vorher nicht wirklich da ist. Denn die Geschichten sind so unterschiedlich. Es gibt nicht einmal 7 Tische und 7 Menschen am Tisch, wie bei Castorp. Hier sind es 6 und er sitzt alleine
aber
da.
Aber das Setting ist doch das Gleiche.
Er fährt in ein Sanatorium, aber damit hört das Setting doch auch schon auf. Wo ist denn das Gleiche? Er besucht nicht seinen Vetter, lernt da nicht eine Frau kennen, in die er sich verliebt. Er trifft da nicht eigentlich als Gesunder ein und dann wird später eine Krankheit diagnostiziert. Das wird alles mit angedeutet, also bei ihm werden möglicherweise schlimmere Krankheiten diagnostiziert, die dann am Ende sich als nicht so schlimm herausstellen. Aber es hat mit dem, also es ist eine gut erzählte Geschichte. Man kann diesem Jonas Heidbrink folgen in dieses Sanatorium. Da sind auch interessante Charaktere. Das ist auch teilweise wirklich ganz lustig, wie er dann in die Musiktherapie, in die Bibliotherapie, in die Fototherapie muss. Aber es hatte mit dem Zauberberg wirklich so ganz und gar und überhaupt nichts zu tun.
Also gar nichts würde ich nicht sagen, weil ich glaube schon, dass das Setting da ist. Da kommt ein Mann aus Hamburg und kommt in ein Sanatorium und schildert dann das Leben und das Leiden und das Siechen und das Vegetieren und alle möglichen Geräusche. Im Zauberberg ist von breiigem Husten im Nachbarzimmer nebenan die Rede. Und so ähnlich ist es hier bei Strunk auch. Also ich finde schon, dass man das als, es ist ja auch als solche gemeint, sonst würde ja nicht Zauberberg 2 drüber stehen, als eine Echo Kammer, eine heutige Echokammer des Zauberwerks von mir aus, dass man das als solche lesen kann. Also ich bin ja kein großer Fan der Bücher von Heinz Strunk gewesen in der Vergangenheit. Ich fand das jetzt gar nicht so ganz verkehrt und ich konnte dem auch folgen und habe das auch ganz, ganz gern gelesen. An 2 Sachen habe ich mich gestört. Es ist halt ein typischer Strunk. Da wird geröbst, da wird gefurzt. Strunk weidet sich an der Unappetitlichkeit unserer Existenz und immer wieder aber denkt man schon an das Original. Und also ich hatte schon immer wieder die Erinnerungen und habe sozusagen ein Ping-Pong innerlich gespielt und habe überlegt, in welchem Verhältnis steht jetzt dieser Moment eigentlich zu Thomas Manns Zauberberg. Und dann aber dann doch wieder dieser Gestank und diese Fäkalienlastigkeit in dem Buch. Und mich ärgert wirklich, mich ärgert in jedem Buch von Heinz Strunk, mit wie viel Häme und Überheblichkeit er auf seine Figuren schaut. Ich lese 2 Sachen vor. Man kann jetzt schon sehen, wie Patricia mit 50 aussehen würde. Eine alte Vettel mit Schweinenase, eine, die sich nur noch im Dunkeln auszuziehen traut. Oder Uwe, groß, breit, dick, der Kleingarten-Grill- und Campingtyp, der ursprünglich mal als lustiger Dicker gedacht war, bis irgendwann gehörig was schiefgelaufen ist. Uwe aktuell ein keuchendes Walross, ein abgeranzter alter Gamsbock, ein Bär in der Manege, bevor man die Hunde hereinlässt. Ich sag mal, Thomas Mann hat auch immer sehr scharf seine Figuren gezeichnet und auch manchmal böse, aber hat ihnen irgendwie, finde ich, immer einen Rest an Würde gelassen. Und das ist hier bei Strunk keineswegs so. Mein Eindruck ist, es ist halt so ein bisschen gewollt, vielleicht auch so eine Assi-Version vom Zauberberg, so eine Proll-Version in der Tonalität, in der Derbheit und in der Sprache. Das ist in der Tat was für Strunk-Fans, die sich da, glaube ich, wohlfühlen und das auch gutieren. Es ist jetzt nicht mein, ich würde es, glaube ich, nicht verschenken zu Weihnachten.
Wir brauchen dringend auch noch Bücher, die wir beide verschenken würden in dieser Folge. Ich bin bei dir, dass diese Weltsicht das Gegenteil ist von dem, was eigentlich im Zauberberg ist. Im Zauberberg gibt es ja diesen zentralen Satz, der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Und das ist im Prinzip schon ganz interessant, weil was Heinz Strunk macht, ist, er spiegelt das und hat hier Menschen, die nichts anderes tun, als dem Tode Herrschaft einräumen über ihre Gedanken. Jonas Heidbrink reist dahin, weil er eine Angststörung hat, weil ihm irgendwann klar wurde, wir werden alle sterben. Und da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist schon spannend. Ich mochte diesen Gedanken zu sehen, was passiert denn, wenn man diesen Thomas Mannschen Satz jetzt einmal umkehrt und sagt, was passiert, wenn wir genau das tun, was wir doch bitte nicht tun sollen. Und dann hat man vielleicht auch diese defätistische, nicht wirklich sehr schöne Weltsicht. Man kann das machen und man kann Parallelen finden. Er tut sich damit keinen Gefallen, weil ich automatisch mehr erwarten würde. Das hätte ein gutes Buch werden können, ohne diesen Titel Zauberwerkzeug.
Aber das Interessante finde ich, es ist ein typischer Strunk, weil das ein, dieser Protagonist, der heißt halt diesmal Jonas Heidbrink, andermal heißt er eben Jürgen, das sind so ditsche Typen. Immer mit derselben Weltsicht, immer mit demselben Schnack, immer mit denselben flotten Sprüchen, mit derselben negativen, ja nihilistischen Weltsicht. Und jetzt halt irgendwie mit diesem werbewirksamen Banner Zauberberg 2. Das finde ich fast auch ein bisschen enttäuschend. Also es ist schon more of the same, wenn man schon mal Heinz Strunk gelesen hat.
Ja, nur bei Thomas Mann heißt er mal Hanno, mal Tonio Kröger, mal Tat und mal Felix Krull. Also so groß.
Nein. Sind ja mal, also zwischen Taggio und Felix Krull gibt es ja wirklich völlig, das sind ja ganz andere Figuren. Und das ist eben der große Unterschied irgendwie. Heinz Strunk war ja bei der Thomas-Mann-Gesellschaft in Lübeck und hat über sein Buch gesprochen. Du warst doch auch dabei, ne?
Ich war dabei und es war kein so glücklicher Moment. Aber ich muss ihn jetzt verteidigen. Er hat aus seinem Buch gelesen. Er hat auch gar nicht behauptet, dass er versucht hat, Zauberberg 2 wirklich einen Weiterschreibung zu machen, sondern er hat gesagt, es gibt gewisse Parallelen, aber das war es auch schon. Und er wurde nicht sehr freundlich aufgenommen, weil ihm vorgeworfen wurde, er würde doch nur damit Geld machen wollen, was er nicht mal abgestritten hat. Und die Thomas-Mann-Gesellschaft hat das Buch ungelesen schon verdammt. Und ich finde, das sollte man nicht tun. Es ist ja ein Versuch, es ist eine Auseinandersetzung mit dem Zauberberg. Und allein das ehrt doch auch den Zauberberg, dass jemand wie Heinz Strunk sagt, ich versuche etwas in dieser Art und Weise auch zu machen. Das würde er mit Büchern, die keine große Rolle spielen, nicht mehr tun. Also ich bezweifle, dass er beispielsweise mit Caroline Peters eine Fortsetzung schreiben würde mit Ein anderes Leben.
Ich stelle mir aber gerade vor, wie Thomas Mann Zauberberg 2 von Heinz Strunk liest.
Ja gut, aber das ist ja die Freiheit des Kunstwerks. Ja, da kann jede mitmachen, was er oder sie möchte. Insofern, es ist eine ganz andere Version. Wer den Zauberberg liebt, der sollte nicht hoffen, dass er hier besonders glücklich mit wird. Wer Heinz Strunk liebt, der wird hier aber doch, finde ich, Heinz Strunk in sehr guter Form wiederfinden.
Der Zauberberg 2 von Heinz Strunk, 288 Seiten, 25 Euro ist bei Rowohlt erschienen und es gibt auch hier ein Hörbuch von ihm selbst eingelesen. Ich habe noch ein Buch mitgebracht. Ich habe versprochen, es ganz kurz zu machen, weil wir so viele Bücher heute dabei haben. Es ist mir ein echtes Anliegen. Du weißt ja, Jan, einmal im Jahr verknalle ich mich in eine Graphic Novel und es ist wieder passiert, es ist soweit. Ahmad Jan und der Wiederhopf von Maren Amini. Maren Amini, das ist die, wenn man Comics auf dem Zeittitel zum Beispiel sieht, als Grafik, dann ist das häufig Maren Amini gewesen. Die ist Cartoonistin, die ist Grafikerin, die ist in Hamburg geboren und die hat die Lebensgeschichte ihres Vaters aus Afghanistan aufgeschrieben, erzählt und gezeichnet. Ein Künstler aus Afghanistan, in der Provinz aufgewachsen in den 60er Jahren und dann in den 70ern über Kabul nach Hamburg gekommen, in die Hausbesetzerszene. Und sie schreibt ein Leben zwischen Afghanistan und Hamburg. Und das ist so mitreißend, so witzig, schau mal, mit ganz vielen Farben, auch so ein bisschen psychedelisch. Es war die 70er Hausbesetzerszene und auch vorne dieses Cover, so ein kleiner Mann geht und aus ihm heraus so farbige Strahlen, wie bei einem V in ganz verschiedenen Farben. Und das sind alles Vögel mit Vögelgesichtern. Denn diese Geschichte ihres Vaters kontrastiert sie mit einer alten mystischen Dichtung aus dem 12. Jahrhundert, die Konferenz der Vögel. Und da gibt es so einen kleinen Vogel, den Wiederhopf, der ihren Vater begleitet, so als Spiritual Animal. Und auch alle anderen Nebenfiguren wären wie Vögel gezeichnet, zum Beispiel hier so ein Sittich. Und so verschränken sich Vogelwelt und Menschenwelt zu einem unglaublich wunderschönen poetischen Buch. Ahmad Jan und der Wiederhopf, mein schnell zwischengeschobener Graphic Novel Tipp. Es ist zwar 240 Seiten, ist bei Carlsen erschienen für 26 Euro.
Er sagte, er macht es ganz kurz.
Es war doch kurz.
Für deine Verhältnisse war das wirklich sehr kurz. So, darf ich jetzt doch wieder für ein bisschen Weihnachtsstimmung sorgen? Scheint ja meine Rolle heute zu sein, für Weihnachten zu sorgen. Denn wir haben noch ein Buch gelesen. Und das ist wirklich Weihnachten auf die 12. Snowflakes und Heartbeats. Die Geschichte von drei Geschwistern, Owen, Emma und Nora, denen eigentlich ein ganz trauriges Weihnachtsfest bevorsteht, denn es wird das erste ohne ihre Eltern sein. Die Eltern sind vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Und nun kommen sie wieder zusammen. Nora, die Älteste, hat das in die Hand genommen und will unbedingt daran festhalten und sagen, wir feiern Weihnachten so, wie es früher war, reisen an den gleichen Ort. Owen, der Bruder, ist mittlerweile in England, dort ist er hingereist, hat seine Schwestern auch in dieser Zeit allein gelassen, das steht mehr oder weniger unausgesprochen zwischen ihnen, fliegt also zurück aus England und Emma, die andere Schwester, grummelt und ist sehr verletzt, weil sie sich eben allein gelassen fühlt. Und dieses geplante Weihnachtsfest wird aber ganz anders stattfinden als gedacht, denn als Owen in Amerika angekommen ist, wird plötzlich der Flughafen lahmgelegt, Eisregen. Kein Flieger geht mehr, alles wird gecancelt und die drei müssen sehen, wie sie denn jetzt an ihren geplanten Ort kommen. Und sie sind nicht mehr allein, denn Owen hat auf dem Flug eine junge Frau kennengelernt, Liv, in die er gleich zu Beginn des Romans quasi reingerannt ist, wie ein Komet, wie ein Weihnachtsstern ist in ihn reingelaufen. Und die beiden haben sich dann auf dem Flug schon ein bisschen näher kennengelernt. Außerdem ist Sam dabei, ein guter Freund der Familie, der aber mit Emma in einer wirklichen Hassliebe verbunden ist. Und dann haben sie noch einen Influencer aufgegabelt, einen Reiseblogger, nämlich Alexander, der auch mit dem Auto sitzt. Und diese sechs machen sich jetzt also auf den Weg und es wird alles am Ende sehr weihnachtlich, sehr warm, sehr liebevoll. Also das, was man erwartet. Es gibt Snowflakes, es gibt Iceflakes, es gibt aber auch jede Menge Heartbeats und ein paar schöne Weisheiten für den Weihnachtsabend. Also damit kommt man ganz, ganz sicher in die richtige Stimmung. Das Ganze ist bei DTV erschienen, hat 432 Seiten, kostet 15 Euro und geschrieben haben es gleich drei Autorinnen, Leonie Lastella, Tonja Krüger und Valentina Fast.
Und wie schreibt man denn so ein Weihnachtsbuch? In welche Stimmung muss man sich denn versetzen? Das fragen wir jetzt eine der Autorinnen, denn sie ist heute bei uns im Podcaststudio.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Leonie, herzlich willkommen. Guck mal, ich habe dir auch eine Portion Weihnachtsgrieß mitgebracht.
Ja, ich habe das vorhin schon verfolgt ein bisschen und muss es natürlich jetzt auch probieren.
In der Tat.
Ich habe mich sehr gefreut, weil ihr über Astrid Lindgren gesprochen habt und das tatsächlich so eine Heldin meiner Kindheit ist, mich auch zum Schreiben ein bisschen inspiriert hat. Zusammen mit Stephen King, dessen Name ja heute auch schon
Astrid Lindgren und Stephen King in einem Atemzug.
Genau. Ja, tatsächlich bei Stephen King, aber gar nicht so sehr wegen des Horrors, sondern wegen seiner dichten Erzählweise und die Trauer, die er damals beim Friedhof der Kuscheltiere dem Vater angeschrieben hat, als der seinen Sohn verliert. Das hat mich so tief berührt, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann auch so schreiben, dass ich Menschen mit meinen Worten berühre, tatsächlich. Mhm. Ja.
Aber du hast dich gegen Horror entschieden. Du schreibst Schönes Weihnachtliches.
Genau, nicht
also
nur.
Kein Horror. Nicht nur,
ich schreibe auch Roman Suspense, wo dann auch schon Spannung mit drin ist, aber es ist kein Horror.
Jetzt lassen wir dich aber erstmal probieren, mal gucken, ob auch du eine Mandel findest. Die soll Glück bringen, wenn sie bei dir in der Schüssel
ist. Und Geld.
Ich gucke, ich habe sie noch nicht gefunden. Es ist jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Omen, oder?
Wahrscheinlich. Bei Stephen King würde man jetzt sagen, 7 Jahre Pech.
Kannst du aufhören, im Zusammenhang mit meinem Weihnachtsbrief von Stephen King zu sprechen, bitte? Das ist ja, nein, also Spoiler-Alarm, da ist auch eine Mandel drin.
Ich werde sie suchen, wenn ich gerade nicht reden muss.
Aber erzähl doch nochmal Astrid Lindgren, wenn du sagst, die hat dich zum Schreiben gebracht. War das bei dir auch Weihnachten tatsächlich, Astrid Lindgren?
Gar nicht unbedingt nur Weihnachten. Ich habe wirklich alles von ihr gelesen und auch später meinen Kindern vorgelesen. Ich habe tatsächlich auch so eine leichte Bullabü-Affinität zu Hause, weil meine Kinder Lasse, Linus und Luis heißen und zwischenzeitlich Lisa und Lotta als Freundinnen hatten. Also mir wird immer nachgesagt, ich habe mir zu Hause kleinen Bullabü nachgebaut. Ich weiß nicht genau, es war aber nicht geplant und habe aber tatsächlich alles von ihr gelesen und habe auch an Weihnachten tatsächlich, werden ja immer die alten Astrid Lindgren-Verfilmungen auch gezeigt. Und das war für mich immer so, wenn man am Weihnachtsmorgen noch irgendwelche Dinge erledigen muss, haben wir dann immer zusammen mit den Kindern diese alten Verfilmungen geguckt und konnte sich mal kurz rausstehen, um noch Sachen zu erledigen. Das war ganz gut.
Eine Bücher, die sind ja auch im Young Adult Regal auch zu finden. Und jetzt habt ihr euch gemeinsam zu einem Weihnachtsbuch entschlossen. Was brauchst du, um weihnachtlich zu schreiben? Also machst du da schon, wann hast du es geschrieben? Wahrscheinlich im Sommer und dann mit Zimt und Vanille.
Wir hatten tatsächlich Glück. dass ich nicht im Sommer schreiben musste. Ich habe es im Januar geschrieben, Januar, Februar. Wir haben ja jetzt schon 2 Bücher geschrieben und hoffen auch, dass wir nochmal dürfen, weil das tatsächlich das Kollektivschreiben super viel Spaß bringt, und haben die Verträge im Dezember bekommen, und ich habe das dann tatsächlich in einem Monat, meinen Part, mein Drittel dieses Buches, fertig geschrieben. Ich hatte beim ersten Buch das Glück, dass ich den Grinch schreiben durfte, denn ich bin tatsächlich so ein kleiner Grinch. Ich bin nicht so ein Weihnachtsfan, weil das einfach immer die hektischste Zeit im Jahr ist irgendwie. Das war für mich aber total supi, also dass ich dann den Grinch schreiben durfte. Und beim zweiten Buch ist die Besonderheit so ein bisschen, dass es ja nicht wirklich weihnachtlich beginnt, sondern wir haben die Charaktere zum Weihnachten hingeschrieben. Also die brauchen so ein bisschen, bis sie auch weihnachtliche Stimmung bekommen. Und deswegen ist das Buch gerade für Menschen wie mich, da gibt es glaube ich draußen ganz viele, ganz gut geeignet, um sich in der Adventszeit vielleicht in Weihnachtsstimmung zu lesen.
Es beginnt ja am 22. Dezember, also 2 Tage vor Weihnachten oder 3 Tage, je nachdem wie man zählt. Und es gibt 3 Personen, aus deren Perspektive jeweils geschrieben wird, eben die 3 Geschwister, Owen, Emma und Nora. Und ich habe mir gedacht, okay, ihr seid 3 Autorinnen, 3 Personen, jede hat eine geschrieben. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Also dieses Konzept ist tatsächlich vom Verlag an uns herangetragen worden, bei dem ersten Buch Kisses in the Snow. Ich wurde damit konfrontiert und habe gedacht, warum werde ich jetzt ausgerechnet ich gefragt? Wissen diese Menschen, mit wem sie reden? Weil ich, wie gesagt, eigentlich in meinem Freundes- und Bekannten- und auch AutorInnenkreis dafür bekannt bin, dass ich der Grinch bin. Das war der Programmleitung, glaube ich, nicht klar. Aber ich fand das Konzept so spannend. Und wir kannten uns tatsächlich vorher gar nicht. Also ich kannte Tonja und Valentina gar nicht. Und dann haben wir uns zu einem Christmas New Adult Blogger-Treffen in München getroffen. Da haben wir uns das allererste Mal gesehen bei einem Abendessen mit dem Verlag. Und die fragten dann, könnt ihr euch das vorstellen? Und wir hatten gerade mal so, hallo, wie geht's dir, woher kommst du, gewechselt? Und haben dann gesagt, ja. Also ich habe das davor tatsächlich immer abgelehnt, ein gemeinsames Schreiben, weil ich immer Sorge hatte, dass das vielleicht nicht gut geht oder dass dann auch Autorenfreundschaften vielleicht dran zerbrechen, weil es ist schon ja schwierig, einen Text zu teilen. Und habe da einfach gedacht, ich kenne diese Personen gar nicht, die sind mir aber sympathisch, was soll schon schief gehen? Und so war es dann tatsächlich auch. Es hat dann sehr, sehr gut gepasst. Und wir haben an demselben Abend noch die Idee entwickelt. Ich glaube, damit haben wir auch den Verlag etwas überfordert. Also ich glaube, die hatten nicht so schnell damit gerechnet, dass da eine Idee kommt. Und haben das dann geschrieben gemeinsam. Und jeder hat so seine Perspektive bekommen. Und das klappt bis jetzt sehr, sehr gut.
Was muss denn eine Weihnachtsromanze unbedingt haben?
Eine Weihnachtsromanze sollte unbedingt irgendwann zumindest die Stimmung von Weihnachten einfangen, bin ich der Meinung. Es sollte, glaube ich, zeigen, dass es, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt, nämlich nicht das, wo man feiert oder was für äußere Umstände gerade herrschen, sondern wirklich mit wem man diese Zeit verbringt. Und dann schadet es natürlich nicht, wenn ein bisschen Weihnachtsdeko vorkommt und vielleicht ein bisschen tiefe Gefühle und vielleicht die ein oder andere Schneeflocke.
Habt ihr miteinander auch gesprochen? Ach Mensch, da kannst du noch mal ein bisschen Zimt drüber streuen oder also untereinander.
Lustigerweise habe ich noch einen zweiten Schreibbuddy, mit dem ich mich immer sehr viel austausche und die ein absoluter Weihnachtsfan ist. Und der habe ich beim ersten Projekt die erste Szene, die ich geschrieben habe, vorgestellt und sie sagte, richtig toll geschrieben, aber wo genau ist dann jetzt Weihnachten? Mhm. Weil es war leider gar kein Weihnachten, aber daraufhin habe ich dann so ein bisschen noch Schneeflocken und Tannenzweige und Weihnachtskugeln eingebaut. Also es braucht schon so ein bisschen was dazu.
Bisschen Deko.
Bisschen Deko, genau. und wir haben das tatsächlich, also meine anderen beiden Mitschreiberinnen sind totale Weihnachtselfen. Wenn wir zusammen auf Lesungen gehen, dann ist es auch immer so, dass die beiden sich weihnachtlich schmücken und ich habe jetzt mittlerweile eine Grinch-Lichterkette, die ich mir umbinde und anmache. Das passt dann ganz gut. Das sind immer die 2 Weihnachtselfen und der Grinch.
Ich rate dann jetzt mal frei heraus. Du warst dann also Emma, also diejenige, die so ein bisschen grantelig ist und eigentlich keine Lust hat.
Genau.
Ah, ja.
So sieht's aus. Ich habe die Emma geschrieben und das ist ja ein generelles Problem, gerade im New Adult-Bereich, dass weiblichen Protagonistinnen viele Verhaltensweisen nicht so gern verziehen werden. Also der männliche Protagonist darf sehr viele Fehler begehen, ohne dass das irgendwie negativ auffällt, während die weibliche Protagonistin schnell als zickig oder anstrengend oder wie auch immer gilt. Und das war tatsächlich eine Herausforderung, die Emma zwar, die hat im Prinzip so als Ventil für ihre Trauer Wut. Und das ist auch was, was man, finde ich, ganz häufig bei Menschen beobachtet. Aber das als Protagonistin zu schreiben und nicht zu riskieren, dass sie unsympathisch wird, war tatsächlich eine Gratwanderung.
Wie wichtig ist es, dass so ein Buch in den USA spielt?
Im New Adult-Bereich tatsächlich relativ groß. Es gibt ja mittlerweile auch deutsche Settings im New Adult-Bereich. Ich muss dazu sagen, dass ich persönlich auch ein totaler USA-Fan bin, oft drüben bin, auch zum Recherchieren. Und für mich ist es auch beim Schreiben immer so, es ist ja nicht nur für den Leser ein Sehnsuchtsort, sondern für mich auch beim Schreiben. Und ich schreibe halt einfach gerne da, wo ich auch in den Urlaub hinfahre und wo ich gerne bin. Und die Geschichte hätte vermutlich nicht ganz so gut in Castrop-Rauxel funktioniert. Ich glaube, das ist halt einfach nicht ganz so sexy. Mhm. Ja.
Bei Bangor, Maine jetzt auch, da kommt der Stephen King vielleicht auch durch, oder? Da spielt doch auch alles in Maine.
Ja, genau.
Ist jetzt auch nicht der erste Sehnsuchtsort, der mir einfallen würde.
Es ist tatsächlich sehr, sehr schön da. Ah. Es ist wirklich schön da. Es wird bei Stephen King immer sehr, sehr düster beschrieben. Aber es ist halt einfach, wir haben die Küste, es ist natürlich im Winter sehr kalt da und sehr schneelastig. Aber dieser Acadia Nationalpark, der ist wunderschön und eigentlich ein total schönes Weihnachtsbuch und Wintersetting.
In Castrop-Rauxel ist es auch sehr schön. Also die Zeche Schwerin beispielsweise ist ein Ausflug wert, wenn du mal da bist.
Ja, okay.
Klang mit seiner Ehrenrettung von Castrop-Rauxel. Also Weihnachten mit Lachen, mit Weinen, mit Schmunzeln und auch mit Seufzen.
So und mit auf jeden Fall mit einem Happy End.
Mit einem Happy End. Das ist bei Weihnachten ja auch nicht ganz unwichtig.
Nein, überhaupt nicht. Es geht einem das Herz auf. Also mit Abstand das Weihnachtlichste und das meine ich im absolut positivsten Sinne, was ich in den letzten Wochen gelesen habe. Vielen Dank dafür an euch drei, dich stellvertretend jetzt hier.
Ja, sehr, sehr gern.
Dass du heute hier warst und dass du uns mitgenommen hast nach Bangor, Maine, wo eben nicht nur irgendwelche Stephen King Monster leben, sondern wo man auch ganz wunderbar Weihnachten feiern kann.
Genau.
Vielen Dank, Leonie. Viel Erfolg euch dreien.
Dankeschön.
Und jetzt hast du endlich Zeit, die Mandel zu finden.
Ich wollte gerade sagen, ich muss die Mandel finden. Wo ist sie denn?
Snowflakes und Heartbeats heißt das Buch von Leonie Lastella, Tonja Krüger und Valentina Faas bei DTV erschienen. 432 weihnachtliche Seiten für 15 Euro. Daniel, jetzt kann Weihnachten kommen, auch bei dir?
Ja, ich sag mal, mit Weihnachten reicht's uns noch nicht. Wir machen es jetzt auch mit Gedicht.
Die All-Time-Favorites.
All-Time-Favorites, das sind meistens Romane aus der Community, aber heute ist es Lyrik. Es gehören zu den All-Time-Favorites auch Gedichte. Die lernt man, im Zweifelsfall behält man sie. Und wir hatten ja so einen Rilke-Moment vor einiger Zeit hier im Podcast und da hast du ganz spontan wunderbar eine Gedichte-Challenge aus.
Ja, ich dachte, es geht ja auf Weihnachten zu. Weihnachten lernt man doch Gedichte, sagt sie unter dem Baum auf. Das gehört doch einfach
die
dazu.
Die Glocke im Hause Ehlert.
Ja, klar.
Fröhliche, freundliche Weihnachtserinnerung. Wir haben gesagt, wir lernen ein Gedicht mit 3 bis 4 Strophen. Die Definition von Strophen ist in der Eat, Read, Sleep Community noch umstritten.
Unbedingt. Liebe Caroline, du hast das ja ganz schlau durchschaut und gesagt, ach, wenn da ein Leerzeichen ist, dann erst endet die Strophe. Und hast uns von Friedrich Rückert die Parabel geschickt. Ein wirklich tolles, tolles Gedicht, aber gefühlt so ungefähr 100 Zeilen, dann eine Leerzeile, dann nochmal 100 Zeilen. Uff, dann hätten wir auch die Glocke nehmen können. Aber zum Lesen war es wirklich toll.
Zum Lesen war es schön. Es war einiges anspruchsvolles Zeugs dabei. Stefan George und so, aber auch viel Weihnachtliches. Ich habe auch was Weihnachtliches mitgebracht und was Witziges. Du auch, glaube ich.
Ja, ich dachte, wir brauchen auf jeden Fall was für Weihnachten. Aber weil es auch so viele nicht-weihnachtliche Gedichte gab, habe ich einfach mal 2 auswendig gelernt.
Und jetzt geht's los. Ich habe auch 2 mitgebracht. Ich habe so einen Spiekzettel, aber ich versuche es auswendig.
Okay. Ich versuche es auch auswendig. Vorhin im Zug konnte ich es noch. Du siehst, das iPad ist aus. Mhm. Und ich habe auswendig gelernt, Weihnachten von Josef von Eichendorff.
Das habe ich auch.
Oh, wir können uns abwechseln.
Ja, wirklich.
Okay, dann ich die erste Strophe, du die zweite. Ich die dritte, du die vierte. Ja. Nicht gucken, nicht gucken.
Nein.
Markt und Straßen stehen verlassen, sinnend.
Still erleuchtet.
Ja, okay, ich fange nochmal von vorne an. Ja, genau. Sinnend. Das war ein Resonanzraum. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. 1000 Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt.
Und ich gehe aus den Mauern bis ins weite Feld hinein, bis hinein ins weite Feld. Heeres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Und du guckst schon wieder auf deinen
Sterne
Zettel, Daniel.
Hoch.
So können wir das nicht. Du guckst schon wieder auf deinen Zettel. So können wir
ich
das guck nicht
doch
machen.
Gar nicht. Also nochmal. Du hast dich nämlich versprochen.
Heeres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt.
Sterne hoch, die Kreise schlingen. Aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. Oh, du gnadenreiche Zeit. Es war Interpretation mit Immersion.
Ja, sehr, sehr schön hast du das gemacht, Daniel. Ich bin stolz.
So, jetzt was Lustiges, Jan.
So, ich habe noch was anderes. Das war übrigens Marion, die sich das gewünscht hat, dieses Gedicht. Unter anderem Marion, die sagt, es erinnert sie an ihre Kindheit, ihre Mutter, die aus Königsberg stammt. Mit der hat sie das Gedicht immer aufgesagt und erzählt. Und mein Vater stammt ja auch aus Königsberg. Es kommen also ganz viele Erinnerungen. Und dieses Gedicht ist wirklich ein wunderschönes, wenn man es denn kann. Dieses hehre Glänzen, heiliges Schauern und wie das still sich durchzieht. Kinder, die wunderstill sind, das wünscht man sich Weihnachten doch wirklich, oder?
Wunderschön, ach na ja, aber ich meine dafür, das ist ja wunderschön, da hast du sehr viel nachgedacht, weil du da ganz schön gezögert hast. Da hattest du so einen kleinen Haker, ne? Bei hehres Glänzen.
Ich habe die richtige Aussprache gesucht, den richtigen Moment. So, jetzt was anderes und das kommt von Caroline. Danke Caroline für diesen Vorschlag. Ottos Mops von Ernst Jandl. Sag nicht, das hast du auch.
Nein.
Okay. Ottos Mops trotzt. Otto, fort Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto, Mops, Mops. Otto hofft. Ottos Mops klopft. Otto, komm Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, von Ernst Jandl.
Yeah!
Für Caroline. Dankeschön.
Super. Ich habe ein Gedicht noch mitgebracht von Jan. Von Jan Kaiser.
Von mir.
Nicht verwandt, nicht verschwägert, weder mit dir noch mit mir. Aus der Eat, Read, Sleep Community. Der hat es selbst gedichtet. Ich habe es erst heute Morgen versucht zu lernen. Deshalb brauche ich noch einen leichten Spickzettel.
Ich nehme mal den Zettel hier weg, so, damit ich kontrollieren kann. Das kenne ich jetzt ja nicht, dass du das auch richtig machst.
Ein Brief von Jan Kaiser. Meine liebe Ingeborg, ich vermisse dich sehr. Wenn man auf einer Ölplattform doch nicht so einsam wäre. Ich trage einen gelben Helm und ich poliere Pumpen. Die Kollegen lachen viel, die können mich mal, die Lumpen. Das Meer ist meistens ziemlich wild und Möwen sieht man selten. Ich glaube, die fliegen nicht hierher, um sich nicht zu erkälten. Wir fördern eine Menge Öl, stündlich 1000 Liter. Heute habe ich einen Wal gesehen. Gruß und Kuss, dein Dieter.
Sehr schön. Und sagen wir mal so, das Versmaß hast du eingehalten bei etwas freizügiger Vokabelwahl. Aber das gilt.
Das gilt, jawohl. Ja!
Also vielen, vielen Dank für die vielen Zuschriften. Ihr merkt, wir hatten großen Spaß dabei, was auswendig zu lernen. Mal gucken, ob wir das Weihnachten dann auch noch können. Und vielleicht habt ihr das ja auch. Welches Weihnachtsgedicht habt ihr denn gelernt? Erzählt uns doch davon und wir würden uns freuen, wenn wir nicht die Einzigen sind, die das hier ausprobieren.
Also, Weihnachten kann kommen, sag ich mal.
Und wie?
Genau. Nach der Gedichte-Challenge kommt jetzt die nächste Challenge.
Das Quiz.
Ich habe eine Frage und eine möglicherweise, weil es so schön war, noch gleich eine Gedicht-Challenge. Aber ich fange mal mit der Frage an.
Noch eine Gedicht-Challenge?
Wir haben ja über Lyrik gesprochen. Wie hoch ist denn der höchst dotierte Lyrikpreis in Deutschland? Also nicht ein Preis wie den Preis der Leipziger Buchmesse, den auch mal ein Lyriker kriegt, so wie Jan Wagner, sondern wie hoch ist der höchst dotierte deutschsprachige Preis, der nur für Lyrik vergeben wird? Ist mal so eine Schätzfrage, schätz mal erstmal.
Wie viel bekommt man eigentlich für einen deutschen Buchpreis?
Mehr.
Ja, aber wie viel denn?
Je 50.000
ja. Mittlerweile? Also dann würde ich sagen, also Lyrik ist was für Idealisten. Ich schätze mal 10.000.
Ja, ich sage jetzt mal, für den Deutschen Buchpreis erhält man übrigens 25.000 Euro. Oh.
Dann gehe ich runter, sage ich 7.500.
Das ist nicht richtig. Das ist ja auch nicht so schwer bei einer einfachen Schätzfrage, deswegen mache ich jetzt mal ein Multiple Choice. Ja. Sind es denn 7.500? Mhm. Nein, sind es ja nicht. Also sind es weniger, sind es 5.000, sind es 10.000 oder sind es 20.000?
Nee, dann würde ich sagen, es ist wirklich wenig. Ich würde sagen 5.000.
Nein, es sind tatsächlich 20.000 Euro. So hoch ist der Hölty-Preis dotiert. Mhm. Den gibt es seit 2008. Der wird für ein lyrisches Gesamtwerk verliehen, und zwar in Hannover. Benannt nach dem Dichter Ludwig Hölty. Das Mailied hat er geschrieben.
Also 20.000 Euro, da kann man sich ja schon einen Weihnachtsbraten von kaufen.
Kann man eine Scheidung von finanzieren.
Ich habe ein Buch in einem Satz. Systemsprenger-Kids enden als Entenfutter.
Systemsprenger-Kids enden als Entenfutter. Ah! Ach, wie oft muss man von bösen Jungen hören oder lesen, wie zum Beispiel auch von diesen, welche Max und Moritz hießen.
Jawohl, Max und Moritz von Wilhelm Busch. Super, genau. Ich hatte noch Struwwelpeter und Momo von Michael Ende. Also ganz einfach eine leichte Aufwärmfrage für dich.
Ja. Genau. Ich habe jetzt mich auch bei Gedichten bedient. Bitte setze dieses Gedicht fort. Ich habe 3 Stück.
Gottes Firma. Also
das erste kennst du. Es ist von Theodor Storm. Ich springe mitten rein. Knecht Ruprecht rief es. Es ist das Christkind. Knecht Ruprecht rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an. Geht es weiter mit A. Die Kerzen fangen zu brennen an, denn morgen kommt der Weihnachtsmann. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Oder die Kerzen fangen zu brennen an, die Mandeln haben's mir angetan.
Also ich glaube, diese Weihnachtsmann-Geschichte, ich bin skeptisch. Die Mandeln glaube ich auch nicht. Ich würde sagen B.
B ist richtig. Ja, B ist das richtig. Himmelstor ist
das
aufgetan.
Das Himmelstor ist aufgetan, ja.
Wir machen weiter mit Rilke. Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge silber sind. Da schimmert manchen Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte. Im kalten, kalten Winterwind. Als ob er fromme Hirten brächte zu einem neuen Jesuskind. Oder als ob er fromme Hirten brächte, die doch in unseren Herzen sind.
Irgendwie klingt das, als ob er, die Hirten wären in unseren Herzen?
Als ob er fromme Hirten brächte, die doch in unseren Herzen sind.
Aber dann wären ja die Hirten in unseren Herzen.
Ja, hast du keinen Hirten im Herzen? Hab Hirten im Herzen. Okay.
Ich würde, sag nochmal das Erste, bitte.
Im kalten, kalten Winterwind.
Im kalten, kalten
Winterwind. Als ob er fromme Hirten brächte im kalten, kalten Winterwind.
Ah, nee, er bringt die Hirten zu einem Jesuskind. Ich würde sagen B.
Und auch das ist richtig.
Ja. Tja.
Ha. Ja.
Lyrik-Checker.
Ja, großartig. Dann schaffst du bestimmt auch das dritte und letzte von Erich Kästner. Mhm. Morgen, Kinder, wird's nichts geben, nur wer hat Krieg noch geschenkt? Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit. Mhm. Wie geht es weiter? Mhm. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist's noch nicht so weit. Mhm. Einmal kommt auch eure Zeit, doch der Weg dahin ist weit. Einmal kommt auch eure Zeit, aber ihr seid nicht bereit.
Aha.
Bitte lass es mir nicht wiederholen. Ich habe mir die anderen beiden gerade ausgedacht. Ich weiß sie nicht mehr.
Das ist hier hohe Quizkunst. Da werden die Multiple Choice wird hier improvisiert. Also ich würde sagen, A ist es dann.
A ist richtig. Einmal kommt auch eure Zeit. Morgen ist noch nicht so weit. Deine Zeit. Ich bin beeindruckt, Daniel. So viele Gedichte, so viele Kenntnisse. Du könntest Lyriker werden.
Eine ganz andere Frage aus einem ganz anderen Genre. Ian Fleming, der Schöpfer von James Bond, der hatte einen Sohn. Und der hat seinem Sohn einen Spitznamen gegeben. Wie hieß sein Sohn?
Das hat so gar nichts mit Weihnachten zu
Überhaupt
tun.
Überhaupt nicht. Muss es doch auch
das
gar nicht,
Das ist
dir
nicht
oder?
Mal unangenehm.
Nee, ist mir überhaupt nicht unangenehm. Hieß er Little Q oder 003,5 oder Goldfinger?
Der Sohn von Ian Fleming. 003,5... Der Sohn wurde ja irgendwann auch größer. Goldfing.
Also es war ein Spitzname.
Ach so. ja, wahrscheinlich, also ich würde sagen Little Q.
Nee, es war tatsächlich 003,5.
Süß.
Ja, süß, ne? Nur so ein halber Spion, eine halbe Portion. Genau, es war doch ein gemischtes, weihnachtliches, friedliches, harmonisches Quizende.
Ja.
Genau. Ja, 20.000 Euro für so einen Lyrikpreis, das ist ja amtlich.
Aber für ein Lebenswerk,
ja,
nicht?
Ja, aber trotzdem.
Und es gibt ja wirklich viel, viel, viel mehr Buchpreise als Lyrikpreise. Insofern ist es gut, dass es das auch gibt.
Wir kommen auf die Zielgerade unseres Podcasts, unserer Advents- und Nikolaus-Ausgabe. Und da ziehen wir gleich wieder aus der etwas liebgeklickten Keksdose das Buch, das wir gemeinsam lesen wollen. Wir bestücken diese Keksdose, diese Losdose immer mit der Bestsellerliste vom Spiegel-Bestseller und die der unabhängigen Buchverlage. Und da hat uns die Frage auch erreicht, was sind eigentlich diese unabhängigen Buchverlage? Von wem sind die denn bitte schön unabhängig?
Christine hat die Frage gestellt und das stimmt, das haben wir bis jetzt noch nie wirklich aufgeklärt. Das sind unabhängige Verlage, die eben nicht einem großen Konzern angehören. Also da steckt nicht beispielsweise Holzbrink dahinter und dann gibt es ganz viele kleine Verlage, die aber alle in einer großen Gruppe sind. Penguin Random House ist einer der ganz großen Verlage. Die machen auch tolle Bücher, aber die unabhängigen Verlage, da steckt meistens noch eine Verlegerpersönlichkeit dahinter, die für dieses Programm des Verlags ganz besonders steht. Die versucht mit der ganzen Seele da noch das eigene Programm zu machen. Und das können Verlage wie Hansa sein, ein relativ großer Verlag, ist auch ein unabhängiger Buchverlag. Das können auch ganz kleine Verlage sein, wie der Gugolz Verlag, wie der Wehrhahn Verlag und viele, viele mehr. 3000 unabhängige Verlage gibt es in Deutschland insgesamt. Und damit eben die mit der größten Marktkraft nicht die Bestsellerlisten dominieren, gibt es auch die Liste der unabhängigen Verlage, damit auch die, die nicht so viel Geld in Werbung stecken können, eine Chance haben.
Und die sind auch hier drin.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Katharina und ich sind in der nächsten Folge dran. Jan, du darfst ziehen für die Weihnachtsfolge den Bestseller.
Ja, ich sag mal, ich hatte eine Mandel. Ich ziehe also bestimmt was mit Glück. Oh, das ist aber ganz schön abgegrast hier. Nichts mit 24
gelesen,
Türchen,
ja,
sondern vielleicht noch so 9.
Bitte keine Fantasy.
Die Spannung steigt. Nein, es ist keine Fantasy.
Na? Die Kunstpause wie in deinem Gedicht,
ich muss
in deiner
nachdenken. Ich muss nachdenken, wie ich das jetzt am besten sage und am besten rüberbringe.
Im Reim.
Im Reim, okay. Ich glaube, das Buch wird euch gefallen. Es gefällt zumindest allen.
Joachim Meyerhoff.
Man kann auch in die Höhe fallen von Joachim Meyerhoff.
Ah,
richtig.
Ah, sehr schön. Doch, ja. Ich habe die ersten Bände von Meyerhoff fast alle durchgehend gern gelesen.
Toller Stoff von Meyerhoff.
Ah, oh.
Ja, jetzt hast du mich angefixt. So, lass uns schnell zu was anderem kommen.
Nämlich
hier nochmal zu meinem restlichen Grützen, Weihnachtsgrütze.
Ja.
Ja, so ohne Stern und ohne Zimt sieht es immerhin auch noch nach Schnee aus.
Es sieht nach Schnee aus und es schmeckt noch weihnachtlich. Also es hat ja noch diesen Zimtgeschmack. Und guck mal, mit der Mandel, was soll dir jetzt noch geschehen, Jan? Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann, tschüss.
Guck mal, ich habe hier meine Sache schon aufgegessen.
Du hattest auch keine Mandel.
Doch, ich hatte auch eine Mandel.
Das ist die Schale viel kleiner als meine.
Ja, für die Gäste nur das Beste. Und das meiste. Nein.
Eat, Read, Sleep.
So, und jetzt haben wir an dieser Stelle wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ein Horrorautor, der seine Geistergeschichten sich nicht ausdenkt, sondern selbst erlebt. Das gibt's in einer Hörspielserie, die wir euch heute empfehlen wollen.
Als hätten wir es geahnt und haben mit Stephen King schon die Spur gelegt. Der Dämonenjäger Ewald Heine löst unerklärliche Mordfälle. Die Serie spielt in Berlin der 1920er Jahre, Katharina Alarm, und ist voll von okkulten Seancen, magischen Kräften und einer sprechenden Dämonin.
In 10 Folgen gerät er 10-mal in finstere Magie. Wenn ihr spannende Gruselhörspiele mögt, mit mysteriösen Fällen und einer Prise schwarzem Humor, sowas irgendwo zwischen John Sinclair, Babylon Berlin und den 3 Fragezeichen, dann bietet euch diese neue Serie Suchtgefahr.
Und sie heißt Dämonenjäger Ewald Heine. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.